Ja, vielen Dank, Karin. Vielen Dank, Stefan, für die ganze Lieder, schöne Musik. Schöner Start für einen Gottesdienst. Ich freue mich auch, dass ich heute da bin. Ich habe immer gesagt, ich freue mich, wenn ich jetzt irgendwelche Predigt gehalten habe, dass ich mal so hier und da mal ein bisschen Feedback bekomme. Und manche sind auch sehr nett und geben die tatsächlich eine Feedback. Und ich freue mich immer sehr. Letzte Predigt, ich weiß jetzt nicht, welcher von euch noch hier war oder sich erinnert, das war die Predigt über Markus 9, Jesus ähnlicher werden. Und ich habe ein Beispiel genannt, beziehungsweise habe ich eine Geschichte erzählt über Kia Seed. Ich weiß nicht, ob jemand sich daran erinnert. Und dann habe ich einen Tag später Anruf bekommen. Eine von unseren lieben Schwestern hatte gesagt, ich fand deine Predigt wirklich sehr gut, besonders dieses Beispiel über der Kia Seed, was du gesagt hast. Ne? Da habe ich ja richtig so aufgenommen. Und ich habe gesagt, eigentlich sind diese Beispiele dafür da, oder diese kleinen Geschichten, was man am Anfang denkt, was hat überhaupt mit der Predigt zu tun, die sind dafür da, dass man ein bisschen der Gottes Wort besser verstehen kann. Ich sagte, ach wirklich? Ich sage, ja, so ist das. Ne? Und dann habe ich noch eine Feedback bekommen, da war auch sehr interessant. Da sagte jemand, wenn sollte deine Predigt länger als 20 Minuten dauern, sag mir vorher Bescheid. Ich habe gesagt, wieso? Sag Bescheid. Brauchst du nicht wissen. Ich habe gesagt, gut, dann mache ich das. Martin, brauchst du nicht weggucken, ich sage nicht, wer das war. Und gestern habe ich nochmal einen Anruf. Ja, ich freue mich, dass du morgen predigst und ich freue mich auch an die Beispiele, die du nennst. Ich sage, ja, wieso? Er sagt, ja, du weißt ja, diese Beispiele sind dafür da, dass man Gottes Worte besser verstehen kann. Ich habe gesagt, wirklich? Also da war richtig so bewegende für mich. Auf jeden Fall hat mich immer sehr gefreut über verschiedene Feedbacks, die ich mal bekomme. Und ja, bevor wir beginnen, möchte ich gerne einfach miteinander beten. Lieber Vater, hab großen Dank für deine so große Liebe. Danke, dass du jeden Tag für uns da bist, dass wir deine Gegenwart genießen dürfen. Mein Gebet ist, Vater, dass wir dich recht verherrlichen, an uns selbst, an unseren Körper, in unseren Denken und Reden, damit du zu dieser Welt sprechen kannst. Auch durch Menschen wie wir. Danke, dass du heute die Geringste ausgewählt hast, dass dein Wort erkundigt. Amen. Das Thema für heute ist Erleben mit Jesus. Oder besser gefragt, warum erlebe ich nicht mit Jesus? Ich habe jetzt ein bisschen, wenn jetzt Gerhard die nächste Folie zeigen würde, da wird man sehen, das ist ein bisschen mal extra großer dargestellt, weil wenn du an ein Thema nicht erinnerst, also wenn du an Details nicht erinnerst, später sollst du zumindest wissen, was der Gemeinde, worüber die Gemeinde heute gepredigt hat. Weil jemand sagte, der Pastor hatte eine Stunde lang predigt. Er sagte, ja, und worüber? Ja, das hat er nicht gesagt. Deswegen sage ich heute ganz deutlich. Also warum erlebe ich nicht mit Herr Jesus? Also, ich bin doch Christ. Und ich möchte als Christ auch ein Leben mit viel Freude, Friede und Geduld und Liebe führen. Ich möchte als Christ ein vorbildliches Leben haben. Aber warum klappt das nicht immer? Was mache ich falsch? Und ich glaube, das ist eine Sache, die uns alle angeht. Jeder Christ wünscht sich das. Aber leider ganz gleich, in welchem geistlichen Stadium du dich befindest, jeder von uns geht durch Zeiten in sein Leben, wo er einfach nichts erlebt mit Jesus, in seinem Glauben an Christus. Und es ist auch nicht immer unbedingt negativ, wenn man einmal nichts erlebt. Diese Zeiten sind auch ganz wichtig. Aber doch, wenn es über Jahre sich hinwegzieht, dass du weißt, du bist gläubig, du gehörst zu dem Jesus, aber es tut sich einfach nichts in deinem Leben. dann kann das natürlich auch Gründe haben. Und ein paar dieser Gründe möchte ich heute mit euch besprechen. Das erste Grund, den ich nennen möchte, warum erlebe ich nichts mit Herr Jesus, hat zu tun mit Appetitlosigkeit. Was meine ich damit? Unser Denken, dein Denken, meins, in unserer westlichen Welt ist überfüllt von Gedankengut aus dieser Welt, durch unsere Medien, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, auch in der Familie. Die meisten Menschen haben überhaupt keine Zeit oder nehmen sich keine Zeit, um zu fragen, wie denkt Gott eigentlich? Was denkt er über mein Leben? Was denkt er über diese Situation? Wir werden dauernd bombardiert von dem Gedankengut dieser Welt. Darum müssen wir lernen, du und ich, unsere Gedanken zu füllen mit Gottes Gedanken. Wir müssen lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Und jetzt kommt eine Million-Euro-Frage. Wie geht das? Wisst ihr die Antwort? Bibel lesen. Es ist fast peinlich. Jeder Christ weiß, dass er Bibel lesen soll, aber keiner tut es. Aber du wirst das immer wieder hören und das ist ein Grund. Es gibt keinen Ersatz. Wenn du möchtest denken, so wie Gott denkt, dann gibt es nur einen Weg und das ist Bibel lesen. Du kannst Bücher über die Bibel lesen, ist nicht die Bibel. Du kannst biblische Lieder hören, christliche Musik, ist nicht die Bibel. Du kannst Videos schauen über Bibel, ist nicht die Bibel. Weißt du warum? Weil es gibt keinen Ersatz. Wir müssen lernen, unsere Gedanken zu füllen mit Gottes Gedanken. Und du wirst jetzt sagen, ach, nicht schon wieder. Ich weiß, ich soll Bibel lesen, ich weiß, ich tue es auch zu wenig, aber ich habe schon zig verschiedene Modelle ausprobiert. Ich habe schon ein stille Zeitbuch gekauft. Ich bin sogar um 5 Uhr morgen aufgestanden, einen Tag. Es hat nicht funktioniert. Ich möchte dich heute einladen. Alle deine Methode, die du bis jetzt versucht hast, über Bord zu werfen, die kannst du alle vergessen. Ich möchte dich heute einladen, wenn du Probleme hast mit deiner Gebetszeit oder Bibellesen, all die Dinge, die du bis jetzt probiert hast, vergiss sie komplett, die sind alle nutzlos. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Wenn deine Bibel lesen und Gebet, wenn das nicht funktioniert, ist dein Problem nicht die Methode, sondern dein Hunger. Und was du und ich, was wir tun müssen, wir müssen einen Hunger entwickeln für das Wort Gottes. Du hast vielleicht festgestellt, wenn du körperlich krank bist, wenn du die Grippe hast oder Fieber, dann hast du wenig Hunger oder gar keinen Hunger. Außer du brichst dir dein Bein, dann isst du trotzdem. Aber davon rede ich nicht. Wenn du Gastritis hast oder Grippe, du isst nicht viel. Du bist körperlich krank, du hast keinen Appetit. Und weißt du was? Wenn du geistlich krank bist, hast du keinen Appetit für das Wort Gottes. Und du hast keine stille Zeit. Und das Problem ist zu lösen, ist jetzt nicht eine Methode, sondern du musst einen Hunger entwickeln für das Wort Gottes. Nun, wie funktioniert das? Diese Frage lassen wir die Bibel selbst beantworten. Im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 und 2 möchte ich euch vorlesen. 1. Petrus 2, Vers 1, da schreibt er, legt nun ab alle Bosheit und allem Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach dem vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Petrus nennt hier 5 Gründe, warum du, warum ich keinen Hunger haben für das Wort Gottes. Möchte ich kurz mit euch anschauen. Das erste Wort, was Petrus erwähnt, ist Bosheit. Legt ab alle Bosheit. Bosheit ist das Wort, das kommt, wir sagen, das so ein Eigenschaftswort, du bist bosartig. Ein bosartiger Mensch ist kein angenehmer Mensch. Ihr kennt vielleicht Leute im Bekanntenkreis, die haben einen bosartigen Tumor. Ein bosartiger Tumor ist ein tödlicher Tumor und die tötet einen Menschen. Wenn du und ich, wenn wir Bosheit in unserem Herzen haben, wisst ihr, was das ist? Wir haben schlechte Gedanken über die anderen Menschen oder Umstände. Und Bosheit ist leicht erkannt an Kritikgeist und an negativer Einstellung. Bosheit erkennt man, wenn ein Mensch negativ kritisch ist. Menschen, die alles kritisieren, das ist eigentlich Bosheit. Das ist bosartig. Wenn ich Dinge immer negativ hinstelle und ich habe eine Botschaft, wenn du und ich, wenn wir negativ kritisch sind, andere Personen und Umständen gegenüber, dann weiß ich etwas über dein Leben, wenn ich auch dich sonst nicht kenne. Du hast keine stille Zeit und du liest nicht in deine Bibel. Denn weißt du, was du getan hast? Du hast deinen Hunger getötet für das Wort Gottes. Wenn Bosheit in unseren Herzen ist, haben wir keinen Hunger nach dem Wort. Das zweite Wort, das Petrus erwähnt hier, ist Trug. Trug ist das Eigenschaftswort, jemand betrügen, wenn man jemand anders betrügt. Eine Person, der voll ist mit Trug, wisst ihr, was sie tut? Wenn du trügerisch bist, wenn ich trügerisch bin, dann tun wir Dinge und wir glauben, mit falschen Dingen davonzukommen, die eigentlich nicht die Wege Gottes sind. Wir wissen genau, es stimmt nicht, aber ich tue es trotzdem. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Du hast keinen Hunger nach dem Wort Gottes. Wenn ein Mensch Trug in seinem Herzen hat, wenn er Dinge tut, die nicht dem entsprechen, was er weiß, dass was recht ist, betrügst du eigentlich niemand außer dich selbst. Denn weißt du, was du getan hast? Du hast deinen Hunger getötet vor das Wort Gottes. Du hast keine stille Zeit und du wächst nicht in der Gnade. Das ist ganz einfach. Und das dritte Wort, was Petrus erwähnt, ist Heuchelei. Heuchelei ist das Wort, das wir im Griechischen haben und das bedeutet das Hypokrit, das bezeichnet einen Schauspieler. Im Griechischen, wenn du ein Heuchler bist, das Wort Heuchler bedeutet Schauspieler. Was tut ein Schauspieler? Ein Schauspieler, der spielt auf der Bühne jemanden, der er nicht ist. Ein Schauspieler muss etwas vortun, er muss so tun, als ob. Aber er ist das nicht. Wenn du ein Heuchler bist, wenn ich ein Heuchler bin, wenn wir das in unserem Herzen haben, dann tun wir nach außen so, als wären wir liebe, nette Christen, während wir innen voll Heuchelei sind. Eine ganz andere Person. Und wisst ihr, das ist noch schlimmer als Trug. Denn wir versuchen nicht mal davon zu kommen mit Dingen, von denen wir wissen, wir sollen das nicht tun, sondern wir tun so, als wären wir ganz nett und lieb. Wenn wir das tun, dann weiß ich eins über dich und mich, wir haben keine stille Zeit, wir lesen nicht in der Bibel und wir wachsen nicht im Glauben. Wir haben unsere Hunger getötet vor das Wort Gottes. Und das vierte Wort, das Petrus hier verwendet, ist Wort, Neid. Neid ist eine böse Art von Selbstsucht. Neid ist, wenn jemand anders etwas Gutes empfängt und ich wünsche ihm das Schlechteste. Das ist Neid, eine böse Art von Selbstsucht. Wenn du Neid im Herzen hast, wenn ich Neid im Herzen habe, wenn wir dem anderen Menschen das nicht wünschen, was er erhalten hat, nur weil ich es nicht habe, weißt du, was dann ist? Du hast keine stille Zeit und du liest nicht in deine Bibel. Du hast nämlich deinen Hunger getötet vor das Wort Gottes. Und das letzte Wort, das Petrus erwähnt, ist üble Nachreden. Üble Nachreden, das ist, wenn ich über jemand anderes so rede, dass sein Ruf geschädigt wird. Und du musst dabei nicht einmal lügen. Du kannst auch die Wahrheit so formulieren, dass der Ruf einer anderen Person geschädigt wird. Wenn du und ich, wenn wir das tun, dann töten wir unsere Hunger für das Wort Gottes. Wir haben keine stille Zeit. Und heute tun wir oft in einer Art von Gebetsanliegen. Wir müssen beten für Herr Müller, weil der ist mit Frau so und so davon gelaufen. Ach wirklich, das ist kein Gebetsanliegen, das ist üble Nachreden. Wisst ihr, was ich euch damit sagen möchte? Wenn ich und du, wenn wir ein Problem haben mit unserer stillen Zeit, mit unserer Bibellesen, dann versuch nicht eine Methode zu finden, denn keine Methode kann dir helfen. Es kann sein, dass du und ich das Problem hier haben. Dass wir angefangen haben, über andere Menschen schlecht zu reden. Dass wir Dinge tun, von denen wir genau wissen, sie sind falsch. Und nach außen tue ich aber so, als sei alles in Ordnung. Liebe Leute, wenn wir das tun, dann weiß ich es, du liest nicht in der Bibel. Und wenn du das tust, das wäre zu Tode langweilig. Das Problem ist nicht die Methode, das Problem ist hier drin. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und müssen wir jetzt Buße tun und dem Herrn bekennen, dass wir gesündigt haben. Und weißt du, was du dann erlebst? Auf einmal hast du wieder Hunger nach dem Wort Gottes. Und du freust dich auf das, was er zu dir sagt. Das Problem der Bibellese ist nicht Methode. Das ist eine Herzensangelegenheit. Also das erste Problem, wenn du mit Jesus nichts erlebst, ist Appetitlosigkeit. Der zweite Punkt, den ich hier habe, wenn wir mit Jesus nichts erleben, kann sein, es ist eine Lieblosigkeit. Lieblosigkeit. Wir haben einmal wieder ganz einfach vergessen, das große Gebot. Wer weiß das große Gebot? Wer weiß das? Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist das große Gebot. Es gibt kein größeres. Nur eins ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten wie dich selbst lieben. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Wie merkst du, wenn du für jemanden keine Liebe empfindest? Wie merkst du das? Indem der dir gleichgültig wird. Und wie merkst du, wenn ein Mensch dir gleichgültig ist? Du merkst das ganz einfach an zwei Dingen. Du sprichst nicht mit ihm und du hörst nicht auf ihn. Wenn du mit Gott wenig sprichst und wenig auf ihn hörst, dann weißt du eine Sache über dich selbst. Gott ist dir gleichgültig geworden und du hast eigentlich keine Liebe für Gott. Ich habe keine Liebe, wenn ich nicht auf Gott höre und nicht zu Gott rede. Weißt du, es kann ja sein, dass du sogar in der Bibel liest, dass ich in der Bibel lese und bete, aber warum tue ich das? Mir ist erst kürzlich wieder mal bewusst geworden, gerade vor 2 Wochen, wenn ich ehrlich bin. Ich bete jeden Morgen, Herr Jesus, hier ist der Tag, hier ist mein Programm, das ist, was ich mir aufgeschrieben habe. Wenn es dir gefällt, dann ermutige mich daran und wenn nicht, dann hau es um und tu es was anderes. Es ist dein Tag, ich brauche dich. Und Jesus fragt mich, warum brauchst du mich eigentlich? Weil du deinen Tag selber nicht schaffst? Weil du alleine nicht zurechtkommst? Oder brauchst du mich, weil du mich liebst? Erinnert euch an Johannes 21? Da hat Jesus den Petrus 3-mal gefragt, Simon Petrus, liebst du mich? Simon Petrus, liebst du mich? Ist das der Grund, warum du bei mir bist? Warum bist du bei mir? Und weißt du, wenn wir wenig mit Jesus erleben, kann es sein, dass wir verlernt haben, Jesus zu lieben, wirklich zu lieben. Ich brauche dich, Herr, weil ich dich liebe. Wisst ihr, Christsein ist nicht eine Pflichterfüllung. Christsein ist eine Beziehung. Darüber etwas mehr in meiner nächsten Predigt. Wir müssen lernen, Jesus zu lieben. In Offenbarung im 2. Kapitel sagt Jesus zur Gemeinde in Ephesus, ihr seid super, ihr tut alles, die richtigen Dinge, Gebetszeit, Bibeltreu, Gemeindearbeit, Baseballcamp, Männertreu, alles richtig. Ihr habt ein Problem. Ihr habt die erste Liebe verloren. Ihr habt die erste Liebe verloren. Das ist mein Problem. Und das letzte Wort, das ich hier erwähnen möchte, ist Undankbarkeit. Warum erlebe ich so wenig mit Jesus Undankbarkeit? Das ist ein Schlüssel, der mein Leben als Christ unheimlich beeinflusst hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, als ich angefangen habe, das zu lernen, hat sich mein Leben als Christ mehr verändert als meine Wiedergeburt. Ich bin vor 21 Jahren zum Glauben gekommen. Da habe ich mein Leben bewusst Jesus gegeben. Aber ich glaube, mein Leben als Christ ist richtig spannend geworden, als ich gelernt habe, Danke zu sagen für alle Dinge. Ich kann euch nur sagen, lerne Danke zu sagen. Ich selbst bin auch nur ein Lernender. Ich bin dabei. Weißt du, was du sagst, wenn du zu Gott Danke sagst? Jedes Mal, wenn du Danke sagst, sagst du zu Gott, Gott, ich vertraue dir, dass das, was in meinem Leben geschieht, gut ist. Jetzt wirst du sagen, ja, aber ich kann doch nicht für böse Dinge Danke sagen. Doch, kannst du. Denn du kannst auch in den bösen Dingen vertrauen, dass Gott es gut mit dir meint. Einmal hat jemand mir gesagt, aber wenn ich Gott Danke sage und ich fühle mich überhaupt nicht nach Danke sagen, ist das nicht Heuchelei? Das ist doch unmöglich. Ich kann doch nicht Danke sagen, wenn ich mich überhaupt nicht nach Danke sagen fühle. Da habe ich gesagt, das ist nicht Heuchelei, das ist Gehorsam. Im 1. Thessalonischen Brief im Kapitel 5, ich lese euch vor, da sagt das Wort Gottes Folgendes. Da lesen wir, sagt in allem, das ist so ausschließlich, sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Was ist jetzt alles? Alles ist einfach alles. Und wisst ihr, was da im Vers 19 steht? Den Geist löscht nicht aus. Weißt du, wie du den Heiligen Geist in deinem Leben auslöschen kannst? Sag einfach nicht Danke. Dann ist der Heilige Geist in deinem Leben ausgelöscht. Du siehst keine Früchte von Heiligen Geist in deinem Leben. Wisst ihr, was im Epheser Kapitel 5 steht? Ein paar Verse weiter vorne. In Epheser 5, Vers 20, da lesen wir Folgendes. Da sagt er, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseren Herrn Jesus Christus. Alle Zeit für alles. Und wisst ihr, was im Philipperbrief steht? Eine Seite nach rechts. Kapitel 2, Vers 14. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Wisst ihr, das sind die einfachen Gebote, die Jesus uns gegeben hat. Und hat er gesagt, liebe Leute, wenn ihr das nicht ernst nehmt, dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr mit mir nichts erlebt. Weißt du, wenn du und ich, wenn wir nicht Danke sagen, dann sagen wir eins von zwei Dingen. Ich nehme mir das blöde Beispiel. Wenn du dir jetzt dein Bein brichst und du sagst nicht Danke nach anfänglichen Beschwerden, weißt du, was du dann tust? Du sagst entweder Gott, jetzt hast du gerade einen Fehler gemacht. Denn das hätte mir nicht passieren dürfen. Ich habe eine Frage. Macht Gott Fehler? Nein. Gott macht keine Fehler. Also dein gebrochenes Bein ist okay. Oder wenn du nicht Danke sagst, sagst du ein zweites, sagst du, Gott, du liebst mich doch nicht, wie du gesagt hast, denn wenn du mich wirklich liebst, hätte ich diese Bein nicht gebrochen, habe ich meinen Arbeitsplatz nicht verloren und so weiter. Ist eine Frage, liebt Gott dich? Ja oder nein? Ja. Gott liebt dich und Gott macht keinen Fehler. Und darum darf ich Danke sagen für alle Dinge. Weißt du was? Und das ist jetzt, wenn du nicht viel gehört hast, bitte hör das richtig zu. Wenn du anfängst, Gott zu misstrauen in irgendeine Sache, weißt du, was du dann tust? Dann nimmst du diese Sache selber in die Hand. Wenn du sagst, Gott, ich vertraue dir, zwar der Himmel und alles, aber meine Frau suche ich selber aus. Meine Arbeitsstelle suche ich selber. Meine Gemeinde suche ich mir selber. Weil da könntest du vielleicht eine falsche aussuchen. Dann nimmst du es selber in die Hand. Und weißt du, was du damit machst? Dann sagst du Gott, in diesem Bereich bist du nicht zurechnungsfähig. Da kann ich dir nicht trauen. Und dann fangen wir an, die Bibel so auszulegen, wie es uns am besten passt. Und das ist das Typische dann, wenn in der Bibel etwas steht und die Christen sagen, ja, aber da kannst du nicht so sehen. Das ist ein typischer Ausspruch für jemanden, der sich eigene Gott zurechtbastelt. Noch eins. Nenne Gott niemals gut, nur weil es dir gut geht. Denn Gott ist auch dann gut, wenn es dir mal sauschlecht geht. Gott ist nicht gut, weil es dir gut geht. Gott ist immer gut. Gott ändert sich nie. Er ist immer gut. Und wenn er Böse in dein Leben zulässt, dann aus einem Grund, und zwar, weil er dich gerne hat und weil er will, dass du wächst und von ihm abhängig wirst. Also wenn du wenig oder nichts erlebst mit dem Herrn Jesus, dann kann sein, dass es eine von diesen drei Dingen ist. Erstens, vielleicht bist du appetitlos geworden. Vielleicht hat sich in unserem Leben Neid, Bosheit, Trug, Heuchelei oder üble Nachrede eingeschlichen. Ich möchte dich bitten, tu Buße, geh zu Gott, bekenne es ihm und weißt du, was du dann erlebst? Du bekommst wieder Hunger nach dem Wort Gottes. Es kann sein, dass wir vergessen haben, das größte Gebot, nämlich Gott zu lieben. Warum brauche ich Gott? Um in den Himmel zu kommen? Nein, wir sollen Gott brauchen, weil wir ihn lieben. Oder das Letzte, vielleicht haben wir angefangen, undankbar zu sein. Vielleicht haben wir angefangen zu klagen über unsere Gemeinde, unsere Familie, unsere Arbeitsstelle, unser Leben. Lerne, dankbar zu sein in allen Dingen. Und weißt du, was du dann erlebst? Du wirst was erleben mit Jesus. Ein neues Leben wird beginnen. Das darf ich dir versprechen. Ich bete mit uns. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du Mensch geworden bist und zu uns gekommen bist, damit wir gerettet sein können. Herr, jeder Mensch braucht dich, ausnahmslos. Jeder Mensch bedarf deine Liebe, jeder Mensch bedarf deine Gegenwart, auch wenn er nicht weiß oder noch nicht weiß. Herr, ich bitte jetzt für diese Menschen, die heute hier sind oder auch nicht hier sind, die sich kennen, aber noch nicht eine lebendige Beziehung zu dir haben. Ich bitte für jede Christen, die dich vielleicht schon viele Jahre kennen, aber wenig mit dir erleben. Herr, öffne ihnen die Augen und das Herz für dich selbst. So danke ich dir für dein Wort. Amen.